Ja, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Schön, euch alle zu sehen. Die meisten kenne ich nicht. Ein paar bekannte Gesichter habe ich schon entdeckt und auch begrüßt vorhin. Ja, wir sollten uns ja kurz vorstellen. Mein Name wurde ja genannt. Der ist das Unwichtigste an dem Ganzen. Meine Frau ist viel wichtiger zum Beispiel. Ja, also ich bin 42 Jahre alt. Ich komme aus der östlichsten Stadt Deutschlands. Görlitz ist das und wohne jetzt so 10 Kilometer davor, in so einem kleinen Ort, der nennt sich Nieski. Mein Nummernschild ist NY. Da fragen manche, ja, das ist ja eigentlich New York. Und da sagen wir immer, ja, es ist Klein New York, wo ich her bin. Und okay, ja, ich gehöre zu einer Gemeinde bei uns im Ort, eine freie Gemeinde. Er gehört ursprünglich zu den Brüdergemeinden und bin dort im Ältestendienst, Prediger und bin Mitarbeiter der Mission für Südosteuropa. Und habe euch das Heft mitgebracht, das könnt ihr euch gerne mitnehmen, das liegt hier auf dem kleinen Tisch. Bedient euch da, schaut euch da um. Ja, unsere Arbeit ist zweigeteilt, wir machen also Gemeindearbeit und wir machen auch evangelistische Arbeit. Das ist wirklich ein großer Schwerpunkt, evangelistische Arbeit. Wir haben so ein kleines Café, so ein evangelistisches, was wir wöchentlich aufhaben, auch eine Fußballarbeit für Jungs. Und was sich da alles noch so ergibt daraus, das ist also eine ganze Bandbreite. Und wir sind froh, dass wir dem Herrn dienen können an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. Und dass es uns wirklich nicht langweilig wird. Auch nicht im letzten Jahr hatten wir eigentlich genauso viel Arbeit wie sonst auch. Also wir mussten nicht in Kurzarbeit gehen sozusagen. Ja, jetzt haben wir ein ziemlich herausforderndes Thema vor uns. Es geht um dieses Thema Licht sein. Und ähnlich wie wir es gerade gehört haben, im Vortrag 1 von David, haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, wie herausfordernd das Ganze ist, Salz zu sein. Und das Lichtsein steht dem in keinster Weise irgendwie hinterher. Salz sein, Licht sein, das gehört zusammen. Ich lese uns mal diese Verse aus Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Nehmt die bitte ruhig zur Hand. Ich habe die jetzt nicht hier auf der Leinwand stehen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich die Bibelverse an die Leinwand setzen oder nicht? Es ist natürlich bequemer, aber es ist besser, wenn ihr sie selber nachschlagt in euren Bibeln. Deswegen spare ich mir die jetzt und lest es bitte mal mit mir zusammen. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Wir haben also gerade Vers 13 gehabt. Ihr seid das Salz der Erde. Und wir haben jetzt Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Interessant ist, wer hat sich von euch schon mal mit diesen Seligpreisungen und der Bergpredigt auseinandergesetzt? Bestimmt habt ihr das schon mal gelesen, diese Verse. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das gehört wahrscheinlich, sag mal, umgangssprachlich mit zu den bekanntesten Versen des Neuen Testamentes. Aber es wird auch gleichzeitig am wenigsten verstanden, was damit gemeint ist. Und interessant ist, das sind ja Vergleiche. Das heißt, Jesus benutzt hier mal, um bei diesen beiden Dingen zu bleiben, zwei Beispiele, um etwas zu sagen. Er nimmt das Beispiel des Salzes, das haben wir gerade schon gehört, und er nimmt ein zweites Beispiel des Lichtes, um etwas zum Ausdruck zu bringen, um etwas zu sagen. Und normalerweise müssten wir jetzt die Kapitel 5 bis 7 lesen von Matthäus 5, weil darauf bezieht sich das nämlich. Das heißt, Jesus sagt, ihr sollt Salz sein und ihr sollt Licht sein. Und jetzt zeige ich euch in den nächsten Versen, Kapitel 5, 6, 7, wie das geht. Also die Bergpredigt sozusagen ist der Anschauungsunterricht, wie wir dann Salz sein können, Licht sein sollen. Da geht es um ganz viele Dinge und im Großteil haben wir auch schon gerade gehört, hier im Vortrag 1. Aber macht das mal, lest mal zu Hause nochmal die Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums. Und dann werdet ihr merken, das ist ein wunderbarer Abschnitt, diese Rede, die der Herr Jesus hier gehalten hat, und sie endet mit dem sogenannten Fundamentalismus-Gleichnis. Also wer sein Haus auf Sand baut oder wer sein Haus auf Fels baut. Und zwischendrin haben wir dann diese ganzen Dinge, worüber er redet. Ja, also was wir schon im ersten Vortrag teilweise gehört haben, wie wir denken sollen, wie wir reden sollen, wie wir handeln sollen, was wir nicht tun sollen und so weiter und so weiter. Und eingeleitet wird das Ganze durch diese beiden Vergleiche. Salz sein, Licht sein. Okay, das mal ganz grob, worum es in diesem Abschnitt hier geht. Licht sein ist ähnlich wie Salz sein eine enorme Herausforderung. Wie kann man das überhaupt sein? Ja, wenn wir mal an Licht denken, es hat verschiedene Eigenschaften. Was fällt uns ein, wenn wir an Licht denken? Ich denke an die Sonne zum Beispiel. Jetzt in den letzten Wochen kam die Sonne ein bisschen mehr raus. Da haben wir alle aufgeatmet, stimmt's? Da kann man sich etwas anderes anziehen, da kann man rausgehen, da ist einfach warm, da kann man den Pulli ausziehen, den Sweater zur Seite legen und im T-Shirt unterwegs sein. Sonne wärmt, Licht wärmt sozusagen, wenn wir an die Sonne denken. Aber auch Licht gibt Leben. Ohne Licht gibt es kein Leben. Wenn du an die Pflanzen denkst, die brauchen Licht, sonst können sie nicht wachsen. Wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Weißt du, was mir auffällt beim Zahnarzt? Dieses Licht, das muss ja erstmal ausgerichtet werden, wenn du da liegst und machst deinen Mund auf und manchmal leuchtet es dir ins Auge und du musst die Augen zumachen, du kannst da nicht reinschauen. Aber dieses Zahnarztlicht, das fühlt dir richtig auf den Zahn beim Zahnarzt. Und das durchleuchtet deinen Zahn. Und du siehst da Dinge, die siehst du gar nicht, wenn du in den Spiegel schaust und dir dein Gebiss ansiehst. Aber dieses Licht beim Zahnarzt offenbart deinen Zahn, die Beschaffenheit, ob dort vielleicht so eine kleine dunkle Stelle ist, die man dann so wegsummen muss oder wie auch immer. Ja? Okay, also Licht offenbart. Licht leuchtet auf etwas und es bringt etwas zum Vorschein. Und das könnten wir jetzt natürlich, diese paar Beispiele aus dem Alltag könnten wir jetzt nehmen und könnten da so eine geistliche Parallele ziehen. Das wollen wir jetzt nicht machen, weil das liegt uns auf der Hand. Ja? Licht wärmt sozusagen. Wenn wir Licht sein sollen, dann sollen wir angenehme Personen sein, angenehme Zeitgenossen, nicht solche Miesmuffel, die mit runtergezogenen Mundwinkeln durch die Gegend laufen, sondern dann sollen wir Menschen sein, die Anziehungskraft haben. Menschen, die, mit denen man sich gerne unterhält, die ein Lächeln auf den Lippen haben, ja, die einfach Freude in ihren Herzen haben. Das ist Licht sein in dieser Welt. Wärme ausstrahlen oder auch Leben geben, in dem Sinne, dass wir die Lebensbotschaft weitergeben, das Evangelium von Jesus Christus, oder auch, dass es offenbart, dass es in die Dunkelheit hineinleuchtet, dass unser Licht auch Sünde offenbart. Das Licht, was wir verstrahlen, Sünde offenbart, dass es zeigt, was gut ist und was nicht gut ist. Und dazu hat Gott uns gesetzt, als Lichter in diese Welt. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Licht? Finsternis, genau. Und wir sind ja mitten in der Bibel. In Johannes 1 steht jetzt am Anfang, dass Gott in diese Finsternis hineingestrahlt hat oder ist. Er ist gekommen selbst, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und das war das Licht. Und das Licht hat es aber nicht erkannt. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und Finsternis ist das Gegenteil von Licht. Und Finsternis entsteht überall da, wo Licht entzogen wird. Das bedeutet, Licht ist stärker als Finsternis. Und dort, wo du eine Lampe ausknipst in einem Zimmer in der Nacht oder am Abend, dort wird es dunkel. Es wird aber nur dann dunkel, weil du das Licht entziehst, weil du den Lichtschalter auf ausstellst. Das heißt also, Licht ist immer stärker als Finsternis. Machst du den Lichtschalter an, machst du die Lampe an, verschwindet die Finsternis. Sie muss weichen, sie hat keine Chance gegen die Finsternis. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unser Leben. Wo wir Licht sein sollen, wo wir die Lichtfunktion ausüben, verschwindet Finsternis. Da muss sie weichen, weil das Licht einfach stärker ist, viel mächtiger ist als die Finsternis. So, und ist natürlich die Frage, wie geht das? Wie machen wir das? Schaut mal, was wir hier gelesen haben in Matthäus 5. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ähnlich wie beim Salz. Ihr seid das Salz, das heißt nicht, ihr werdet Salz und ihr werdet nicht Licht, ihr seid Licht. Als Kinder Gottes seid ihr wie eine Lampe, die auf einem hohen Berg steht oder wie eine Stadt, die auf einem hohen Berg ist, die kann nicht verborgen bleiben, wie eine Lampe, die man auf ein Lampengestell setzt. Wenn du eine Nachttischlampe hast, dann fällt dir nicht ein, die mit einer Decke zuzudecken, wenn du sie anmachst. Dann brauchst du sie nicht anschalten. Eine Lampe nutzt dir nur dann was, wenn sie leuchtet. Und eben hier haben wir ein paar, ich würde sie nicht unbedingt als Lampen, eher als Funzeln bezeichnen, aber wenn wir die jetzt abdecken, dann ist das sinnlos, dass die an sind. Ja? Also Licht ist nur dann sinnvoll, wenn es gesehen wird. Also, versteck dich nicht als Christ, lass das Licht leuchten, was Jesus in dir hat aufleuchten lassen. Ja, und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie geht das? Aus 1. Johannes 1, Vers 5 wissen wir, dass Gott Licht ist und dass gar keine Finsternis in ihm wohnt. Gott ist Licht. Und wir sehen in Jesus Christus, wie dieses Licht geleuchtet hat. Und ich lese uns mal Johannes 8, Vers 12. Da heißt es, wie Jesus selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist eines der Ich-Bin-Verse, der bekanntesten Verse im Johannesevangelium. Ich bin das Licht der Welt. Also 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, Gott ist Licht. Und Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht. Nochmal zur Erinnerung, Jesus ist Gott. Ganz wichtig, es wird auch heute vehement bekämpft, diese Lehre. Aber das kannst du allein schon mit diesem Vers, kannst du das beweisen, dass Jesus Gott ist. Es gibt hunderte Verse, die das beweisen. Eigentlich die ganze Bibel ist voll mit Beweisen. Aber das ist, wenn es um Licht geht, ist hier ein Vers, der das beweist. Ja? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dieser Vers ist ein Schlüsselvers, um zu verstehen, wie ich Licht sein kann, wie du Licht sein kannst. Ja, wir verstehen das sonst nicht, weil wir sagen in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus, dann sagen wir haben ja keine Leuchtkraft in uns drin. Wir leuchten ja eigentlich nicht. Wie soll das gehen? Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott Licht ist. Jesus ist Licht und du bist gleichsam ein Reflektor, der dieses Licht, was von Gott her scheint, in dein Herz, was du als Reflektor wiedergeben sollst. Das ist so wie Sonne, Mond. Warum scheint der Mond? Der Mond scheint eigentlich gar nicht. Die Sonne scheint, die Sonne strahlt auf den Mond. Aber der Mond reflektiert dieses Sonnenlicht und wir sehen den Mond nur dadurch, weil die Sonne ihn anstrahlt. Und so kannst du nur dadurch leuchten, weil Jesus dich anstrahlt, weil Jesus dich durchleuchtet. Das ist der Punkt. Sonst könntest du nicht leuchten. Du bist also wie so ein schwacher Vergleich, so ein Fahrradreflektor, der das Licht wiedergibt, was er selbst empfängt. Durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, wenn du bekehrt bist, wenn du wiedergeboren bist. Wenn du sagst, ich folge Jesus Christus nach. Und jetzt sind wir beim Punkt. Wie komme ich dahin, dass ich leuchte, dass ich Licht in der Welt bin? Wie funktioniert es, dass ich ein Reflektor bin für den Herrn? Wie komme ich dahin? Habt ihr noch Johannes 8, 12 aufgeschlagen? Dann schaut nochmal, was da steht. Da sagt der Herr, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kommt etwas, was man schnell überliest. Da kann man dann so lesen, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das, was ich jetzt gerade so vernuschelt habe, das ist entscheidend. Das vergessen wir ganz schnell. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist der Knackpunkt. Okay? Das Wort nachfolgt bedeutet so viel wie, ich gehe jemandem hinterher. Ich folge jemand anderem, der mir vorausgeht, der mir vorangeht. Wer geht uns voran? Der Herr, Jesus selbst. So, nun jetzt möchte ich uns ein bisschen herausfordern. Vielleicht wird es auch hier und da etwas unbequem. Lass uns mal die nächsten Minuten da so ein bisschen auch unbequeme Sachen anpacken, weil das wichtig ist, um Licht zu sein. Und ich möchte dich einfach herausfordern, einfach jetzt gedanklich auch dabei zu bleiben, auch wenn es dann gleich in die Mittagspause geht. Und wir wollen uns ein paar Punkte anschauen. Ich versuche das so komprimiert wie möglich zu halten, dass es nicht zu weit in die verschiedenen Richtungen geht. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, um Licht zu sein, ist die Sinnfrage. Hast du dir mal die Frage gestellt, was eigentlich der Sinn deines Lebens ist? Jetzt schaust du mich vielleicht mit großen Augen an und sagst dir, wieso? Was stellt er jetzt für eine Frage? Ist doch eigentlich klar, was der Sinn meines Lebens als Christ ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so klar ist. Dass es auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften und Hauskreisen und wo wir auch zu Hause sind, dass das oft überhaupt nicht klar ist, was der Sinn meines Lebens eigentlich ist. Schau mal, du hast zwei mögliche Antworten, die du dir geben kannst, wenn du Christ bist. Ja, die erste Antwort ist, der Sinn meines Lebens besteht darin, dass ich gerettet werde. Ich weiß nicht, denkst du so vielleicht? Ist das so deine Antwort, die du geben würdest? Meine Erfahrung ist, dass sehr viele Menschen, denen ich die Frage stelle, was ist der Sinn deines Lebens, dass ich das zur Antwort bekomme, dass ich zum Glauben gekommen bin und dass ich jetzt gerettet bin und in den Himmel komme. Weißt du, wenn du in diese Richtung tendierst, dann besteht die reale Gefahr in deinem Leben, dass du sagst, Hauptsache gerettet, alles andere ist erstmal zweitrangig. Und das praktische Alltagsleben, das wird dann auch entsprechend so aussehen. Die Verse, die Jesus zum Beispiel sagt über Nachfolge, über Jüngerschaft, über Hingabe, über Salzsein, über Lichtsein, die werden schnell hinten angestellt, weil ich mir die Antwort auf die Sinnfrage meines Lebens so gegeben habe, wie sie hier in Antwort 1 steht. Das heißt, auch wenn wir das nicht so deutlich sagen, der Glaube ist dann sozusagen eine Versicherung auf das Leben nach meinem Tod. Und dann gibt es die zweite Antwort, schaut mal. Die Antwort 2 ist, der Sinn des Lebens besteht darin, den lebendigen Gott zu verherrlichen. Das heißt, seine Maßstäbe in meinem Leben darzustellen, seine Schönheit, seine Art zu repräsentieren. Dass die Leute an mir sehen, oh, welch Riesenherausforderung, an mir und an dir sehen, wie er ist oder wie er war. Das bedeutet es, ihn zu verherrlichen. Das ist so ein Begriff, den nimmt heute fast keiner mehr. Oder wer hat in den letzten Tagen mal das Wort verherrlichen in den Mund genommen im Alltag von euch? Wahrscheinlich keiner. Ich auch nicht. Die Herrlichkeit Jesu bedeutet eigentlich nichts anderes als die Schönheit des Herrn Jesus, die Schönheit von Jesus, seine ganzen Eigenschaften, alles, was ihn ausmacht, bildet seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Vollkommenheit. Und hier merken wir schon, der Maßstab, der ist nicht nur da, sondern der ist, so hoch kann keiner springen. Ja? Und wir sollen Christen sein. Ein Christ ist wie ein Abbild Christus, von Christus, so ein kleiner Christus, ein kleiner Christ, der zeigt, wie Jesus Christus ist, dass er ihn in die Richtung lenkt, so ein Wegweiser auf den Herrn hin. Und das sollen wir natürlich nicht nur mit Worten, sondern auch in Tat. Aber ganz wichtig, zuerst kommen unsere Gedanken. Das ist immer in der Kette das erste Glied. In unseren Gedanken geht es los. Und wenn ich diese Antwort favorisiere, dann bin ich dazu bereit, mein Leben in den Dienst des Herrn Jesus Christus zu stellen. Und wir merken jetzt, welche Antwort die biblische ist. Die Antwort 1 nicht. Die Antwort 1 ist nicht die richtige Antwort auf die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Gerettet musst du sein, um den eigentlichen Sinn ausführen zu können. Das heißt, die Wiedergeburt, die Bekehrung, ist die Voraussetzung dafür, um Salz sein zu können, um Licht sein zu können. Das heißt, Jesus stellt im Grunde den Zustand wieder her vor dem Sündenfall. Er setzt dich als Kind Gottes in seine Identität und sagt, jetzt bist du Salz und jetzt bist du Licht. Aber dazu musst du bekehrt und wiedergeboren sein. Okay? Verstehen wir den Zusammenhang? Also Sinn des Lebens besteht darin, dass wir zu seiner Ehre leben. Das ist ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Bibelverse, die das unterstreichen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, da heißt es, das Zeugnis über die Thessalonicher, dass es in die ganze Umgegend von Mazedonien ausgeschaltet ist, erschollen ist, dass sie sich bekehrt haben von den Götzen hin zu Gott, um ihm zu dienen und ihn aus den Himmeln zu erwarten. Oder auch 1. Petrus 4, Vers 11 ist eigentlich so eine ganz wichtige Stelle, wenn es darum geht, was der Sinn meines Lebens ist. Ja, ich soll, egal was ich rede oder was ich tue, tue alles zur Ehre Gottes. Ja, also das ist unsere Bestimmung. Also es geht weit darüber hinaus, dass wir bekehrt und wiedergeboren sind. Weil dann beginnt es erst. Dann beginnt das Leben in der Nachfolge des Herrn. Das heißt, Nachfolge, die Frage nach der Nachfolge ist wesentlich und ist entscheidend, ob du Salz und Licht bist. Wenn du sagst, okay, ich bin damit zufrieden, bekehrt zu sein, wiedergeboren zu sein, dann kann das unter Umständen bedeuten, und wahrscheinlich wird es bedeuten, dass du kaum Salzfunktion ausführst und kaum Lichtfunktion ausführst, weil du stehen geblieben bist. Wenn du aber die zweite Antwort in deinem Leben an die oberste Stelle setzt, dann bist du bereit, Jesus nachzufolgen. Dann bist du bereit, die Verse, die Jesus über Nachfolge sagt, die unbequem sind, dann bist du bereit, diese anzupacken und zu sagen, ja, Herr, mit deiner Hilfe möchte ich das tun. Ich weiß, wozu ich hier bin auf der Erde. Nicht für mich selbst, sondern für dich. Hier mal ein Auszug aus dem Westminster Katechismus von 1647. Stellt euch mal vor, zu damaliger Zeit haben die das schon gewusst. Und in der heutigen Zeit sind diese Wahrheiten so verschüttet. Wir müssen die aufgraben, aufhacken. Wir müssen den ganzen Morast und das ganze Weltliche und die ganze Verweltlichung, die auch in vielen Gemeinden ist, die müssen wir aufbrechen und müssen dahin zurück, was der Sinn unseres Lebens ist. Packen wir es an. Und interessant ist, dass Jesus sagt, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Hier geht es um dich. Hier geht es um dich, es ist persönlich. Das ist also eine ganz persönliche Herausforderung für jeden Einzelnen von uns. Ich lese mal vor, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ihn anzubeten. Anbetung ist Nachfolge und Nachfolge ist Anbetung. Anbetung ist Lichtsein. Anbetung ist Salzsein. Nachfolge ist Lichtsein. Nachfolge ist Lichtsein. Was ist denn Nachfolge? Ich folge dem Herrn nach. Und dann setze ich mich konstant seinem Licht aus. Und dann wird dieses Licht mich ständig beleuchten. Und dann werde ich es reflektieren. So, jetzt schauen wir mal, was der Herr sagt zu diesem Thema Nachfolge. Ich habe hier was ganz Wichtiges in Punkt 2. Und das möchte ich unbedingt herausstellen. Was ist denn das Motiv für meine Nachfolge, um Licht sein zu können, um Salz sein zu können? Die Nachfolge, deine und mein Motiv soll Liebe sein, das Motiv zur Nachfolge. In Markus 12, Vers 30 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Also ist ja umfänglicher und deutlicher, kann man es überhaupt nicht sagen. Also das ist ein Vers, den der Herr hier sagt, wo selbst derjenige, der bisher gar nichts verstanden hat, hier irgendwo sagen muss, ja, hier dämmert es ja irgendwo mal ein bisschen, was das bedeutet. Ja, er lässt ja keinen Bereich des Lebens aus. Gott lieben mit dem ganzen Herzen, das Herz, der Sitz unseres Wesens. Da findet alles statt, was in unserem Leben passiert, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Da ist alles involviert. Unser ganzer Charakter wird zusammengefasst mit dem Oberbegriff Herz. Und er sagt, wir sollen mit allem, mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Verstand, mit der Kraft, mit der Physis sozusagen, also mit unserem Körper, mit unseren Muckis, die wir haben oder nicht haben, sollen wir Gott nachfolgen und lieben. Du kannst es nicht deutlicher ausdrücken als mit diesem Vers. Das heißt also, Licht sein bedeutet, Jesus Christus mit Haut und Haaren zu lieben. Mit Haut und Haaren zu lieben. Unser ganzes Sein, unser ganzes Wesen soll auf ihn fixiert sein. Und wisst ihr, ich staune, ich muss immer wieder neu staunen, wenn ich auf den Herrn selbst sehe. Wenn mir wieder neu bewusst wird, was er aus Liebe für mich getan hat. dass er sich für mich opferte, aus Liebe für mich hingab. Und dieser Fakt soll in mir, soll in dir Anbetung, soll Nachfolge, soll die Lichtfunktion aktivieren in dir. Wer ist schon bereit, für jemand anderen sein Leben zu lassen? Bist du bereit, für deinen Bruder das Leben zu lassen, deinen leiblichen Bruder oder deine Eltern? Da kommen wir schon ins Nachdenken. Aber was wäre, wenn ich erst jemand fragen würde, wärst du bereit, für einen Feind dein Leben zu geben? Machen wir wahrscheinlich alle so. Kann jemand anderes machen? Ich nicht. Aber weißt du, genau das hat Jesus getan. Genau das. Und das ist absolut unfassbar. Er starb für uns, als wir noch Feinde waren, heißt es in Römer 5, Vers 10. Diese Wahrheit, die muss uns eigentlich vom Hocker reißen. Dass Jesus für dich starb, der du ein Feind von ihm warst. Wir haben richtig gehört. Er starb für dich. Und lass es dir aber heute Morgen auch sagen, wenn du nicht bekehrt bist, bist du immer noch ein Feind Gottes. Wenn du nicht wiedergeboren bist, stehst du auf seiner Feindesliste. Du bist sein Feind. Bedenke das. Und durch sein Versöhnungswerk kannst du sein Kind werden. Dann nennt er dich sogar Freund. Übrigens nennen wir ihn nicht Freund. Er nennt uns Freund. Das ist ein ganz großer Unterschied. Er ist nicht unser Freund. Er ist unser Herr. Er ist unser Erlöser. Und wir können mit ihm ganz normal reden. Aber er ist nicht unser Kumpel. Ja, also wir kommen nicht zum Herrn so. Ach, Jesus, Kumpel, komm. Dank dir für den Tag. Und wie cool, dass wir das alles jetzt machen können und so. Das ist unflätig. Also wir müssen auch ein bisschen die Gottesfurcht einhalten, beibehalten. Und einfach mal nachdenken, wer der Herr ist. Und wenn wir dann noch verstehen, dass es Gott selbst ist, der sich für uns hingegeben hat, dann steht uns der Mund offen, weil wir dazu nichts mehr zu sagen haben. Als Charles Studd, ein Missionar in Afrika, das verstanden hatte, da hat er gesagt, wenn Jesus Gott ist und er am Kreuz für mich starb, dann kann kein Opfer für mich zu groß sein. Und dann ging er los und dann diente er, dann arbeitete er ununterbrochen sein ganzes Leben im Dienst für Jesus Christus. Und ich glaube, das sollen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Die Liebe zu ihm, die Liebe ist das Motiv der Nachfolge. Und ich wage zu behaupten, dass die Liebe zu ihm das einzig wahre Motiv ist, was ihm wohlgefällig ist. Ja, manchmal tun wir Dinge, weil wir sie tun müssen. Wir sind gehorsam, weil wir es tun müssen. Und wir tun auch Dinge manchmal, obwohl wir sie anders tun, wollten. Und wir hören auf Gott. Aber das wahre Motiv für alles das, was du für den Herrn tust, dein ganzes Leben eigentlich, muss die Liebe zu ihm sein. Kein Muss, kein Zwang, keine Tradition, nicht aus Angst oder weil deine Eltern das von dir wollen. Ja, tu es auch, weil deine Eltern das von dir wollen. Im Epheserbrief heißt es ganz klar, ehre Vater und Mutter. Das ist übrigens ein Gebot mit Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst. Das heißt, wenn du deine Eltern ehrst, dann hast du die Verheißung, die Zusage Gottes, dass es dir im Großen und Ganzen gut gehen wird und dass du leben wirst, dass du auch ein sinnvolles Leben führen wirst. Aber mach dir bewusst, die Nachfolge Jesu ist keine Tradition. Das ist kein Zwang. Oder weil irgendjemand anderes das von dir erwartet. Das musst du selbst mit deinem Herrn ausmachen. Und das Motiv dafür soll die Liebe sein. Wer kennt von euch William MacDonald? Hat schon mal jemand ein Buch von ihm gelesen? Zum Beispiel Wahre Jüngerschaft oder Seid heilig? Es ist eigentlich relativ bekannt und er hat geschrieben, weil der Heilige Geist im Christen wohnt, wird er auf eine neue Ebene des Verhaltens gehoben. Er möchte ein heiliges Leben führen, nicht aus Furcht vor der Strafe für den Gesetzesbruch, sondern aus Liebe zu Christus, der für ihn starb und wieder auferstanden ist. Unter dem Gesetz war die Angst das Motiv für Gehorsam. Unter der Gnade ist Liebe das Motiv. Die Liebe bietet nämlich eine weit höhere Motivation als die Angst. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, was unsere Salz- und Lichtfunktion unbedingt beeinflusst. Hört mal zu. Die Menschen werden nämlich aus Liebe Dinge tun, die sie aus einfacher Angst niemals tun würden. Wenn du Jesus nur gehorchst, weil du es musst, tust du immer nur das, gerade so, was von dir verlangt wird. Wenn du ihn aber liebst, dann gehst du darüber hinaus. Dann brauchst du eigentlich niemanden, der dir sagt, nu mach doch mal, nu lies doch mal, nu bet doch mal und nu komm noch mal und dann gehst du einen Schritt nach vorne und bei der nächsten Gelegenheit plumpst du wieder zwei Schritte zurück. Wenn Liebe das Motiv ist, braucht dir das keiner zu sagen. Dann ist es der Heilige Geist in dir, der dir das sagt. Dann ist es die Bibel, die dir das sagt, was zu tun ist, was zu machen ist. Und dann bist du bereit zu sagen, Herr, ja, ich will. Also Jesus möchte, dass du ihm aus Liebe nachfolgst, nicht aus Druck. Er möchte, und das habe ich mal vor einiger Zeit gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich habe es mir gleich aufgeschrieben, der hat gesagt, derjenige, Jesus möchte zu dir eine Liebesbeziehung, kein Arbeitsverhältnis. Das leuchtet ein, ne? Und die Voraussetzung haben wir in uns, in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Die Liebe Gottes ist ja da, wenn du wiedergeboren bist. Lassen wir das mal persönlich an uns ran. Was ist dein Motiv, Jesus nachzufolgen? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht sind es deine Großeltern, die schon gläubig gewesen sind. Oder deine Eltern natürlich auch. Vielleicht haben sie dich christlich erzogen. Du hast von Kindesbeinen an in der Gemeinde gesessen oder im Hauskreis gesessen, hast das alles besucht. Du hast alles sozusagen von Baby an schon mit der Muttermilch aufgesogen. Du kennst das ganze Alte Testament, du kennst die ganzen Geschichten um Abraham. Du hast die in der Kinderstunde von vorne bis hinten durchgekaut gehabt und kennst alles auswendig. Kann ja sein. Du bist quasi mit der Bibel aufgewachsen. Und ja, es ist ein Riesengeschenk. Aber es kann auch eine negative Seite haben. Nämlich, wenn Jesus nachzufolgen Familientradition ist. Meine Eltern gehen ja und meine Geschwister gehen, dann muss ich ja auch. Und dann kann ich ja jetzt nicht sagen, ich will nicht, keine Lust, bleib zu Hause. Spiel lieber PS4 oder schau Netflix. Geht dir nicht. Aber hast du dich schon mal dabei erwischt, dass das genau in deinem Herzen der Gedanke war? Du kannst das ja spielen. Und du kannst ja auch das alles Mögliche nutzen. Aber was hat denn den ersten Stellenwert in deinem Leben? Du gehst zur Gemeinde und zum Gottesdienst, weil es eben alle so machen. Und weil deine Eltern das so möchten. Aber dein Herz ist eigentlich ganz woanders. Dann sitzt du in der Gemeinde und dann kommt so der Trauergesang, die langsamen Lieder und dann sitzt du da, schaust nach links, nach rechts und denkst, meine Güte, was für eine Zeitverschwendung hier zu sitzen. Da draußen, da erlebt man wirklich was. Da kann ich mit meinen Kumpels abhängen, da kann ich chillen und so weiter. Aber hier in der Gemeinde, alles so staubtrocken. Ich übertreibe mal ein bisschen jetzt, ja, aber hast du vielleicht schon mal so einen Gedanken gehabt? Ist dir schon mal so gegangen, dass du einen Käse im Kühlschrank gesucht hast und hast ihn nicht gefunden? Dann hast du alles zur Seite geräumt und irgendwo in der Ecke hinten hast du ihn irgendwann vor zwei Wochen mal angefangen zu essen und dann hast du es vergessen und dann, Mensch, jetzt hätte ich wieder Hunger drauf und dann suchst du ihn und findest ihn und Mensch, sieht ja klasse aus, holst das Ding aus dem Kühlschrank raus und machst das Ding auf und dann sieht das so aus. Guck mal. Lecker. Super. Buko Frischkäse. Ich mache keine Werbung. Schmeckt aber sehr gut. Das ist übrigens real. Das habe ich gefunden. Bei uns im Kühlschrank. Das ist aber meine Schuld gewesen, nicht die von meiner Frau. Okay? Ich nehme es auf mich. Und als ich das aufgemacht habe, habe ich es gleich wieder zugemacht. Und dann habe ich nachgedacht und dachte, Mensch, das ist ja, musst du fotografieren. Nicht zum Essen, aber weißt du, was mir aufgegangen ist anhand dieses Beispiels? Oft sieht unser Christsein so aus. Richtig schön farbig nach außen. Tolle Verpackung. Ala Buco, pikante Kräuter. Du bist richtig pikant, oder? Du bist würzig nach außen. Und das sieht man dir auch an. Guck dir das Brot an, da könnte man reinbeißen. Nur 100% natürliche Zutaten. Klasse. So sehen wir oft von außen aus. Wir geben uns so, wir zeigen uns so. Und innen drin kommt dann das zum Vorschein. Moder, faul, Heuchelei. Meine Kinder habe ich mal, wo es um das Thema Heuchelei geht, gefragt, was Heuchelei ist. Und oft, ja, natürlich, wo sollen sie die Antwort her wissen? Aber wir haben darauf gedrungen, dass sie manche Begriffe einfach wissen, was die bedeuten. Und da sagt mein damals kleiner, ich glaube 6-Jähriger, sagte, Heuchelei ist, wenn ich etwas sage und es nicht tue. Boah, das haut rein. Heuchelei ist, wenn ich etwas vorgebe zu sein und es nicht bin. Sind wir alle Heuchler? Da haben wir alle richtig Probleme damit. Von außen sieht es oft gut aus, aber innen drin sieht es ganz anders aus. Dann ist schnell die fromme Maske da. Und ich will damit aber nicht sagen, dass das nur ein Problem ist, was vielleicht unter Umständen, ich setze mal voraus, bei euch nicht in christlichen Elternhäusern vorkommt. Es kommt genauso bei Menschen vor, die aus der Welt zum Glauben kommen. Das ist genau das Gleiche, das Prinzip bleibt gleich. Aber es ist ein großes Problem unter Christen und auch besonders unter christlichen Jugendlichen. Das ist einfach Fakt. Deswegen wollen wir uns nochmal daran erinnern, Jesus Nachfolge, Licht sein oder Salz sein, das ist kein Muss, sondern das ist ein Wollen, weil wir dürfen. Weil wir verstanden haben, dass Jesus alles für mich aus Liebe gab. Und ich an dem Punkt komme und sage, ja Herr, wenn das so ist, dann will ich dich lieben. Und ich will das zeigen, indem ich dir nachfolge. Die Liebe ist das einzige Motiv der Nachfolge, was Jesus anerkennt. Und bete, dass der Herr dir dieses Herz gibt. Hast du schon mal aus dem ganzen Herzen sagen können, wie David das getan hat, in Psalm 18, Vers 2, ich liebe dich, Herr. Kommt dir das über die Lippen? Merken wir, welchen Nachholbedarf wir haben. Vielleicht haben wir die Liebe verlassen, dieses Motiv. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. So denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Und eng daran geknüpft ist der nächste Punkt. An dieses Motiv, Jesus aus Liebe nachzufolgen, schließt sich dieser Punkt unweigerlich an. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich ihn liebe, dann muss man mir nicht immerfort sagen, was ich tun soll. Dann tue ich es von mir aus, sozusagen aus eigenem Antrieb, weil ich dem Herrn Raum gebe in meinem Inneren. Und dann folge ich ihm freiwillig. Und das ist ganz interessant. Nimm dir das mal vor, vielleicht als kleine Hausaufgabe. Schlage mal die ganzen Stellen nach, wo Jesus über Nachfolge spricht. Und du wirst überall die gleiche Grundaussage finden, nämlich die da heißt, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 24, wenn mir jemand nachkommen will. Wenn Jesus über Nachfolge spricht, zwingt er nie die Menschen. Nie. Sondern er sagt stets, wenn du willst, folge mir nach. Das heißt, er appelliert an deine Verantwortung, an meine. Er sagt, hier bin ich, okay? Schau, hier bin ich, das habe ich für dich getan. Es ist deine Entscheidung, mir in deinem Christenleben praktisch nachzufolgen. Das heißt, ich muss mich bewusst dafür entscheiden. Wenn der Herr sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, dann ist meine und deine Antwort entweder ja, ich will, oder nein, ich will nicht. Was anderes gibt es nicht. Das heißt freiwillig. Es geht um Freiwilligkeit. Der Herr möchte Herzen, die für ihn schlagen. Das Prinzip lautet Gehorsam aus Liebe. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. In Johannes 14, Vers 23 heißt es, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten. Ja, also die Liebe zu dem Herrn veranlasst mich, die Bibel ernst zu nehmen und dadurch Licht zu sein, Salz zu sein. Freiwillig ist ein zusammengesetztes Wort. Ja, frei und willig. Jesus hat dich frei gemacht, ihm willig zu folgen. Und jetzt nochmal zu uns. Wofür schlägt dein Herz? Wofür schlägt dein Herz? Was willst du in deinem Leben unbedingt? Wenn dir jemand die Frage stellt, was in deinem Leben das Wichtigste ist, wie antwortest du? Musst du lange überlegen oder schießt dir sofort der Name Jesus Christus in deine Gedanken? Oder kommt dir alles Mögliche in den Sinn oder erscheinen von deinem inneren Auge andere Dinge wie iPhone, Samsung, Instagram, Likes, TikTok und so weiter? Ich will das nicht negieren, versteht mich bitte richtig. Wir können Technik nutzen und wir können auch alles mögliche andere nutzen, aber wir müssen aufpassen, was wir damit tun. Die Dinger, die haben die Macht, den Rang, dem Herrn Jesus den Rang abzulaufen in unserem Leben. Und ich habe euch was mitgebracht, das gebt ihr bitte mal rum. Das ist ein Handy, das haben meine Kinder auf der Straße gefunden. Guck mal, wie das aussieht. Ein Smartphone, man kann vielleicht noch erkennen, was es ist. Ein HTC, ich weiß nicht wie alt, keine Ahnung, aber es ist total im Eimer, weil wahrscheinlich ein Auto drüber gefahren ist. Ich gebe das mal rum, beäugt es von allen Seiten. Ich will damit nur eins sagen, wenn das Ding momentan der Mittelpunkt deines Lebens ist, kannst du hier daran erkennen, was davon übrig bleibt. Wenn nur ein Auto drüber fährt, hat keinen Bestand. Bitte versteh mich recht, nutze das Gerät, aber lass nicht zu, dass es deine Seele in Beschlag nimmt, dass es dich aussaugt und dir alle Kräfte nimmt und Depressionen verursacht, wie wir es gerade vorhin schon gehört haben, und. Denn all dazu ist das Ding in der Lage, parallel Welten aufzubauen. Ihr wisst, wozu soziale Netzwerke da sind, ja? Um euch rauszuziehen aus echten Beziehungen und in eine Scheinwelt zu stecken. Dazu sind die sozialen Netzwerke gemacht. Das müsst ihr wissen, wenn ihr darin unterwegs seid. Nutzt sie zur Ehre des Herrn. Nutzt sie, um Bibelverse zu verbreiten. Nutzt sie, um Christus groß zu machen. Aber lasst euch nicht davon gefangen nehmen. Okay? Das ist ganz wichtig. Das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke. Und wenn möglich, nehmt eine physische Bibel. Keine digitale. Bitte. Wofür schlägt dein Herz? Was erscheint zuerst in deinem Kopf, wenn du die Frage gestellt kriegst, was ist mir das Wichtigste? Tastest du sofort nach einem bestimmten Gerät oder hast einen anderen Begriff im Kopf oder erscheinen die Buchstaben J-E-S-U-S? Jesus hat dich freigemacht, damit du ihm freiwillig nachfolgst. Das ist alles das, was Jesus über Nachfolge sagt. Sie ist allumfassend. Da geht es um Selbstverleugnung, das Kreuz aufnehmen, Jesus zuerst. Die Kosten überschlagen, das sind dann seine Friedensbestimmungen, die er uns vorlegt. Seine Bedingungen der Nachfolge. Und dann werden wir Licht sein, wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird er uns alles auch das geben, was wir notwendig haben in unserem Leben. Wir schließen ab mit diesen Worten. Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen und das Kreuz des Herrn Jesus auf dich zu nehmen? Und Jesus an die erste Stelle deines Lebens zu setzen. Hast du dir das genau überlegt? Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, überschlag die Kosten. Bist du bereit dazu? Denke daran, wer die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, der ist nicht würdig für das Reich Gottes. Der zieht nämlich eine schiefe Bahn. Also, überschlag die Kosten. Willst du dem Herrn nachfolgen? Möchtest du? Jesus fragt dich durch die Bibel, möchtest du, und es gibt nur Ja oder Nein. Bist du bereit, das zu tun, was er dir zeigt? Zweitrangig, was andere Menschen über dich sagen werden. Und im Zweifel auch zweitrangig, was andere aus der Gemeinde sagen werden. Im Zweifel. Denn nämlich dann, wenn du nach der Bibel vorgehst und wenn jemand versucht, dich dann abzubringen. Das gibt's auch. Wenn ja, dann sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück, merken wir uns, Licht sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, das ist der Schlüssel. Nachfolge ist Licht sein. Und Licht sein bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Und dann wird das Licht, was er in dir aufleuchten lässt, reflektiert. Und dann wirst du strahlen. Dann wirst du leuchten. Dann wirst du ein Zeugnis sein für ihn. Und er gibt dir die Kraft, das zu sein. Er wird durch seine Gnade dich gebrauchen, damit andere von ihm erfahren. Ich möchte gerne beten. Lass uns aufstehen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für diese Aufforderung. Und wir müssen es bekennen, die fordern uns total heraus, Licht zu sein in einer dunklen Welt. Danke, dass du es selbst bist, der durch uns leuchten möchte. Danke, dass du so gütig bist zu uns und so gnädig, dass du uns gebrauchen willst. Ich möchte einfach danken dafür, dass wir heute Vormittag darüber nachdenken konnten, über die Salzfunktion und über die Lichtfunktion. Herr, das ist so wunderbar, dass du uns gebrauchen willst. Und wir wollen dir einfach die Ehre geben und dir einfach danken dafür, dass du zu uns sprichst durch die Bibel. Danke, dass wir sie haben können, dass wir sie lesen können. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der hier ist. Und auch für mich, dass wir uns immer wieder neu danach ausstrecken, Salz und Licht zu sein. Dass wir uns jeden Tag neu dazu entscheiden, dir nachzufolgen. Dich an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Weil nur darin wirklich Erfüllung und Sinn, Lebenssinn zu finden ist. Herr, bitte tue das in uns. Ich danke dir von Herzen. Bitte ich für alle, die wir hier sein dürfen, dass du uns dazu Kraft gibst. Amen.